Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Guten Morgen! Boah, ich bin heute früh wirklich voll nervös. Vielleicht liegt es an den Schuhen. Ich trage normalerweise immer Sneakers, aber heute habe ich gedacht, für euch ziehe ich mal die schicken Schuhe an. Ja, ja. Schauen wir dann, ob das eine gute Idee war. Nein, nein, man muss sich ja weiterentwickeln, ne? Gut, Freunde, heute sprechen wir über Freunde. Und lass uns gerade bam, voll einsteigen und schauen, was sagt die Bibel über einen guten Freund. Und ich kann dir sagen, die Bibel sagt sehr, 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 sehr viel über Freundschaft. Im Alten, aber auch im Neuen Testament. Okay, und ich habe ein bisschen zusammengetragen, was ein guter Freund eigentlich so alles drauf hat. Was der macht, was der tut. Und wir rauschen da jetzt gemeinsam durch, weil, wie gesagt, die Bibel sagt viel über einen guten Freund. Also, schnallt euch an. Ein guter Freund weint und leidet mit. Er besucht, bezeugt sein Mitleid, er tröstet. Er vergibt, ist nicht nachtragend oder streitsüchtig. Er nimmt seinen Freund an, auch wenn er es gerade nicht verdient hat. Er betet für seinen Freund, er trauert um den Freund in seiner Not und setzt sich für ihn ein. Er ist zuverlässig, er liebt den Freund zu jeder Zeit, gibt gute Ratschläge, verlässt seinen Freund nicht, gibt dem Freund das, was er braucht, freut sich gemeinsam mit seinem Freund, feiert gemeinsam Feste, trifft sich, um das Wort Gottes zu hören, warnt den Freund vor Gefahren, versorgt den Freund, schaut, dass es ihm gut geht, meldet sich beim Freund, schreibt Nachrichten, ist interessiert, teilt das Leben mit ihm und redet über Persönliches und so weiter und so fort. Gut, und jetzt überleg dir mal, hast du so einen Freund in deinem Leben? Und dann überleg dir, bist du so ein Freund? Logisch. Und heute möchten wir einfach darüber sprechen, was bedeutet das? Weil Freundschaften können wirklich auf der einen Seite, oder das klingt so toll, wenn man so einen Freund hat. Wow. Ist nicht alleine, man kann gemeinsam durch Schwierigkeiten gehen. Aber wir sehen auch immer wieder, dass Freundschaften uns wirklich, wirklich, wirklich herausfordern. Und die Bibel sagt, wir sollen allgemein unser Herz beschützen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir über Freundschaften nachdenken und genau hinschauen, weil Freunde lassen wir näher an unser Herz als vielleicht gewisse andere Menschen. Und darum sagt uns die Bibel, wir sollen gut hinschauen bei Freunden und wir sollen selber gute Freunde für unsere Freunde sein. Und darum geht's heute. Auf der einen Seite, wähle gut, weil Freunde sind ein Gegenüber und sie beeinflussen uns. Sie beeinflussen unser Denken, unser Handeln, unser Leben, weil wir holen uns ja Rat von ihnen, haben Fragen, treffen Entscheidungen vielleicht gemeinsam. Also wähle gut, weil es gibt gute Freunde, aber auch Freunde, die uns nicht gut tun. Und sei selber ein guter Freund. Also auf was lohnt es sich zu schauen bei Freundschaften? Und ich spreche hier immer von Dingen, die sowohl, da kannst du dir überlegen, okay, bringen das deine Freunde mit? Aber vor allem, bringe ich das selber mit? Oder denke ich darüber nach? Arbeite ich daran? Weil es ist immer wichtig, als erstes mal vor der eigenen Haustür zu wischen. Bevor wir bei den anderen dann anfangen. Also als erstes, Werte und Charakter. Was haben deine Freunde für Werte? Sun, fun and what about you? Oder haben sie wirklich tiefe Werte in ihrem Leben, die ihnen wichtig sind, wie Ehrlichkeit, wie Zuverlässigkeit, wie Loyalität, dass sie nicht schlecht über dich reden. Was hast du für Werte in deinem Leben und was hast du für einen Charakter? Und der Johann Wolfgang von Goethe hat gesagt, der Charakter ruht auf der Persönlichkeit, nicht auf den Talenten. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, weil oft lassen wir uns von Talenten blenden. Oder wie denkt, da kommt jemand daher oder wie so ein Sternchen und du denkst so, wow, was ist das für eine tolle Person, was die alles kann. Ach du meine Güte, und versteht mich nicht falsch, Talente sind von Gott gegeben, die sind wunderbar. Aber Talente ist nicht gleich Charakter. Und der Charakter kann dich dort halten, wo es Talente nicht können. Und deswegen sage ich immer, Charakter und tiefe, gute Werte im Leben sind viel wichtiger als die Talente. Die Talente sind dann noch so das Sahnehäubchen. Also überleg dir, was haben die Freunde, was bringen die mit an Werten? Stimmt das einigermaßen mit deinen Werten überein? Funktioniert das? Weil wenn das total auseinanderklafft, musst du dich fragen, tut dir diese Freundschaft gut? Und wer beeinflusst wen? René sagt zum Beispiel immer, hüte dich vor Menschen, die sich nicht entschuldigen können. Ja? Ist okay, angenommen. Ja, hüte dich vor Menschen, die sich nicht entschuldigen können, die das Gefühl haben, der Fehler liegt nie bei ihnen. Das sind die ganz Gefährlichen. Gut, es ist das eine, Werte und Charakter. Ich möchte das nur kurz anreißen, weil Werte und Charakter spiegeln sich unter anderem dann wieder in, und damit komme ich zum nächsten Punkt, Konfliktfähigkeit und Lernbereitschaft. Konfliktfähigkeit, wie lieben wir das doch alles. Und bei diesem Punkt möchte ich etwas mehr ausholen, weil ich einfach merke, oder wenn du mit Menschen zusammen bist, wenn Menschen näher kommen, kommt es früher oder später zu irgendwelchen Konflikten. Ganz sicher, kann ich dir versprechen, weil wir sind alle verschieden und haben alle andere Vorstellungen, andere Erwartungen, sind anders geprägt, andere Dinge lösen andere Dinge aus und es wird früher oder später zu Konflikten kommen. Die Frage ist, sind wir fähig, diese Konflikte konstruktiv auszutragen? Und Wikipedia sagt zum Thema Konfliktfähigkeit, was das bedeutet, also der Begriff Konfliktfähigkeit beschreibt die Fähigkeit, eine Auseinandersetzung aufzunehmen, konstruktiv zu bewältigen und nach Möglichkeit bereits im Vorfeld zu vermeiden. Im Wesentlichen deckt er sich mit dem Begriff Konfliktbereitschaft. Bist du bereit, Konflikte auszutragen? Ja, bist du? Also, wenn ich mein Leben anschaue, denke ich mir immer, oh Mann, Konflikte, das mögen wir nicht, oder? Oder wer liebt hier Konflikte? Ja, es gibt 2, 3, oder? Das sind dann so die ganz Wilden, die Konflikte suchen. Aber eigentlich mögen wir das nicht so. Und in Beziehungen, wie gesagt, früher oder später kommen Konflikte, weil wir kennen alle diese nervigen Freundschaftstypen, oder? Dieses nervige Verhalten von unseren Freunden, das uns manchmal zur Weißglut treibt. Und ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. Juhu! So gut, oder? Also, ihr kennt das bestimmt alles. Und diese Verhaltensweisen, die lösen was aus. Und der Punkt ist ja, wir kommen alle nicht zur Welt und sind die oberkrassen Konfliktprofis. Also ich zumindest nicht. Wir müssen das alles lernen und uns damit auseinandersetzen. Und dann gibt es dann auch noch unterschiedliche Konflikte, in denen man unterschiedlich reagieren muss. Also es ist alles gar nicht so einfach. Und wenn ich mein Leben beobachte, wenn ich Teams beobachte, Freundschaften beobachte, dann merke ich, wir sind oft ziemlich konfliktunfähig. Das ist jetzt hart, aber das ist so. Und deswegen, meine Lieben, ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, an unserer Konfliktbereitschaft und unserer Konfliktfähigkeit arbeiten, weil wir sonst zulassen, dass es Beziehungen zerstören kann, wenn wir nicht richtig mit diesen Konflikten umgehen. Also woher kommt es? Woher kommt es, dass wir uns oft so schwer tun mit Konflikten? Wir sagen, yeah, Konflikte! Kennt niemand. Also, und ich schon gar nicht, oder? Ich denke mir, oh nein, bloß kein Konflikt. Und ich habe was ganz Interessantes gelesen aus der Psychologie. Danke, Alex. Ja, wir haben da immer gute Hilfe, die uns da unterstützen. Und zwar gibt es einen Begriff in der Psychologie, der nennt sich Übertragung. Ah, die einen kennen das. Ich lese das vor, damit ich das wirklich korrekt wiedergebe und wir alle wissen, worum es wirklich geht. Also, der Begriff der Übertragung stammt aus der Tiefenpsychologie, insbesondere der Psychoanalyse. Und jetzt kommt's. Er bezeichnet dort den Vorgang, dass ein Mensch alte, oftmals verdrängte Gefühle, Affekte, Erwartungen, Wünsche und Befürchtungen aus der Kindheit unbewusst auf neue soziale Beziehungen überträgt und reaktiviert. Gut zu hören, gell? Ursprünglich können diese Gefühle auf die Eltern oder Geschwister bezogen gewesen sein, bleiben aber auch nach der Ablösung aus dem Elternhaus in der Psyche präsent und wirken dort weiter. Dieser Vorgang ist zunächst weitestgehend normal und weit verbreitet. Und jetzt kommt's, kann aber, wenn die übertragenen Gefühle sich gegenüber tatsächlich gegenwärtigen Beziehungen nicht als angemessen erweisen, zu erheblichen Problemen und Spannungen führen. Also kurz zusammengefasst, wenn wir Dinge in unserer Kindheit erlebt haben, die nicht gesund aufarbeiten, nehmen wir die mit in unsere Freundschaften, in unsere Beziehungen, in unsere Ehe. Und es kann sein, dass die auch in einer total anderen, in einem anderen Setting wieder zum Vorschein kommt und das eigentlich total unangemessen ist. Und das löst dann Konflikte aus oder wir reagieren total komisch in Konflikten. Alles klar? Alles klar. Man unterscheidet generell zwischen positiver und negativer Übertragung. Bei der positiven Übertragung werden positive Anteile früherer Beziehungen, wie wenn du Liebe, Zuneigung, Vertrauen bekommen hast, übertragen. Bei der negativen Übertragung die negativen Anteile, wenn du Hass erlebt hast, Abneigung, Wut, Misstrauen. Und dabei ist zu beachten, dass meist beide Pole vorhanden sind, nur dass die eine Art der Übertragung im Vordergrund steht, der andere unbewusste Gegenpart im Hintergrund. Okay, als persönliches Beispiel. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der Konflikte nicht offen ausgetragen wurden. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich meine Eltern jemals habe streiten sehen. Ich muss dazu sagen, meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 14 oder 15 war. Das, was ich einfach gesehen habe, sie haben eher gar nicht miteinander geredet, als sich zu streiten. Und mein Vater hat eigentlich dann, als ich ein bisschen älter war, schon außerhalb der Familie gelebt. Also der kam dann rüber zum Essen und zu Weihnachten. Das ist kein Witz. Und ich kann mich nicht erinnern, dass die jemals irgendwie sich gefetzt haben oder gestritten haben. Gut, dann habe ich selber geheiratet. Das ist nicht Freund, also natürlich habe ich meinen besten Freund geheiratet. Ich habe geheiratet und am Anfang, wenn René irgendwas getan hat, was mich irgendwie verletzt oder vor den Kopf gestoßen hat, kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen, aber kam durchaus vor oder kommt durchaus vor. Wie habe ich reagiert? Ich konnte nicht drüber reden. Ich habe ihn einfach beleidigt die kalte Schulter gezeigt und habe ihn spüren lassen, dass er irgendwas verbockt hat. Er hat nicht mal gewusst, dass er irgendwas verbockt hat. Gott sei Dank ist René einer, der dann bohrt und bohrt und bohrt, oder? Bis er herausfindet, ja, was ist denn jetzt der Punkt? Und so habe ich gelernt, darüber zu sprechen, was mich denn jetzt vor den Kopf gestoßen hat. Aber das war ein jahrelanger Prozess, das kann ich dir sagen. Und das waren herausfordernde Konflikte. Und ich bin verschiedene Phasen durchlaufen von Schweigen, manipulieren, beleidigt sein, zu lernen, zu sagen, was mich stresst, in einem furchtbaren Ton. Ja, hinüber zu sagen, was mich jetzt gestresst oder verletzt hat, in einem angenehmen Ton. Müsst nicht klatschen, gelingt nicht immer, aber schon viel öfter. Sie sind 13 Jahre verheiratet und es geht schon viel öfter. Also Dinge in unserer Kindheit, die wir so erleben, die wir so mitnehmen, unbewusst, können Einfluss haben auf unsere Konflikte in der Gegenwart. Das ist krass. Und wir müssen da genau hinschauen, wenn wir in Situationen reagieren, wenn wir denken, warum reagiert denn so? Warum konnte ich ihm nicht sagen, was mich gestresst hat? Ich musste das lernen. Ich musste mich damit auseinandersetzen. Heute wäre er manchmal froh, hätte es mir nicht beigebracht, zu sagen, was mich gestresst hat. Genau. Also was sind Gründe, warum wir Konflikten aus dem Weg gehen, Konflikte scheuen, Angst haben davor, als unangenehm empfinden? Wir haben einfach nicht den Mut oder die Fähigkeit, es mit einer Auseinandersetzung aufzunehmen. Wir haben Angst oder wissen überhaupt nicht, wie man das macht und was es dann bei der anderen Person auslöst. Es kann sein, dass eine Abhängigkeit entsteht zwischen dir und der Person, wo der Konflikt ist, und du diese Abhängigkeit nicht gefährden möchtest, zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis, wenn Geld im Spiel ist. Minderwertigkeit, und denkst du, ja, was soll ich dem Würstchen der Person schon sagen? Also ich habe es ja eigentlich fast schon verdient, dass die mich disst. Ein Grund kann sein, weil man Konflikte nicht konstruktiv lösen kann. Einfach aus dem Grund, dass man nicht wie so eine Schockstarre. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Es löst was aus, aber was mache ich jetzt? Weil man vermeidbare Konflikte nicht vermeiden kann. Oder weil keine gute Beziehungsbasis da ist. Oder keine konstruktive Streitkultur. Und ich habe von einem Experiment gehört. Das finde ich wirklich krass. Oder man sagt ja, Kinder sagen immer die Wahrheit. Oder wenn du eine ehrliche Meinung willst, frag Kinder. Oder ich habe jahrelang im Schülerhort gearbeitet, oder? Und da kam dann schon mal, Ilana, warum nimmst du nicht ab? Das wird schöner ausschauen. What? Und Kinder sind so ehrlich. Und ich habe von einem Experiment gehört, das hat der Sohn gemacht von Joseph Granny. Das ist ein leitender Psychologe und ein Bestseller-Autor in Amerika. Und sein Sohn hat gesagt, okay, ich will schauen, wie ehrlich das die Kinder sind, weil ich glaube, Kinder sagen immer die Wahrheit, wenn man sie danach fragt. Okay. Er hat Folgendes getan. Er hat Kinder aus der Nachbarschaft eingeladen, Freunde, die er gekannt hat, in ganz verschiedenen Altersstufen. Also der Sohn von diesem Joseph Granny, der war selber, glaube ich, 12 Jahre alt. Und er hat 2 verschiedene Arten von Brownies gebacken. Ganz normale Brownies, die waren super lecker, nach einem ganz tollen Rezept. Aber die hat er einfach normale Brownies genannt. Und dann hat er andere Brownies gebacken, die hat er total versalzen. So richtig, wirklich unglaublich viel Salz rein. Und bei denen hat er gesagt, das ist ein ganz besonderes Spezialrezept von meiner verstorbenen Großmutter. Und es ist was ganz, ganz Besonderes. Jedem Kind hat er $1 in die Hand gedrückt, als Dankeschön für die Hilfe und Anwesenheit beim Experiment, und hat die Kinder jeweils von beiden Brownies probieren lassen und danach gefragt, welche Brownies schmecken nun besser, die normalen oder die ganz besonderen von meiner verstorbenen, geliebten Oma. Jedes Kind hat gesagt, die von der Oma. Es hat sie fast gewürgt beim Probieren der Brownies, aber jedes Kind hat auf die gezeigt von der Oma. Warum? Sie wollten die Beziehung nicht gefährden und durch diesen Dollar entstand eine Abhängigkeit. Und er hat es kaum geglaubt, dass die Kinder nicht die Wahrheit sagen. Weil die haben das probiert. Viel besser. Am Schluss ist er noch rumgegangen und hat gesagt, wer will nochmal, wer will. Und dann, na danke, danke, danke. Wirklich, Kinder, danke, na, passt schon, passt schon. Okay, was lernen wir daraus? Wir glauben oft, dass die Wahrheit, die wirkliche Wahrheit, Beziehung zerstört. Und vielleicht hast du dir bis jetzt gedacht, ja, ich bin so ein ehrlicher Mensch, ich sage immer die Wahrheit. Aber jetzt versetz dich mal in so eine Lage rein. Was würdest du sagen? Was würdest du sagen? Und ich glaube, das Problem, warum wir oft Konflikten aus dem Weg gehen, ist, weil wir Angst haben, die Wahrheit zu sagen und weil wir Angst haben, dass wir damit die Beziehung, die Freundschaft gefährden, weil es was auslöst. Der Punkt ist aber, natürlich, in solchen Dingen, es braucht ein bisschen Sensibilität, wie man dann so etwas sagt. Die sind voll versalzen. Es tut mir voll leid, aber da ist irgendwas drin, was nicht da reingehört. Der Punkt ist, wenn wir nicht die Wahrheit sagen, dann hat die Person, die es betrifft, gar nicht die Chance, etwas zu verbessern oder sich weiterzuentwickeln. Oder ich male ja leidenschaftlich gern und vor 10 Jahren, ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, hatte ich die Möglichkeit, das ist schon lange her, einem Galeristen meine Bilder zu zeigen und der hat mir ein so knallhartes Feedback gegeben. Er hat gesagt, junge Dame, ich habe Krebs und ich bin nicht mehr bereit, Ihnen Honig ums Maul zu schmieren. Ich sage Ihnen jetzt die Wahrheit über Ihre Bilder. Genau so hat er mir das gesagt am Telefon. Und dann hat der Dinge gesagt, oder? Ich habe nach einem Jahr nicht mehr gemalt, habe gedacht, oh mein Gott. Aber in diesem Jahr habe ich über jeden einzelnen Satz, der er zu mir gesagt hat, nachgedacht. Und ich bin drauf gekommen, er hat recht. Er hat recht. Und dann habe ich das angefangen, ernst zu nehmen, was er gesagt hat. Es hat mich natürlich verletzt. Aber schlussendlich bin ich ihm so dankbar, wirklich bin ich ihm so dankbar, auch wenn es wehgetan hat im ersten Moment, durch ihn bin ich weitergekommen. Wirklich. Ich habe das, was er gesagt hat, genommen, habe gedacht, okay, wie kann ich das verändern? Schauen, es ist nicht einfach, jemandem die Wahrheit zu sagen, sorry, das kannst du wirklich nicht. Der Punkt ist ja, jeder sieht es, wenn jemand was nicht kann und sich total selber überschätzt und jeder denkt sich, oh mein Gott, ist das peinlich. Und wie gemein ist es dann, wenn man nichts sagt? Und das ist der Grund, warum wir eine Feedback-Kultur haben im ICF. Das ist nichts Persönliches, sondern wir wollen, dass wir uns alle weiterentwickeln können. Aber das kann natürlich Konflikte hervorrufen, wenn du jemanden ansprichst. Natürlich, der Ton macht immer die Musik. Hey, du singst doch scheiße, dass die Kartoffeln ungeschält aus dem Keller hochkommen. Das geht dann gar nicht, gell? Das meine ich nicht damit. Sondern sagen, du, vielleicht liegen deine Begabungen irgendwo anders. Ja, ihr habt das Bild. John Dewey hat gesagt, wir scheitern nicht an unseren Niederlagen, sondern an den Auseinandersetzungen, die wir nicht führen. Wenn mir dieser Galerist das nicht gesagt hätte und ich mich nicht mit diesem unangenehmen, wirklich unangenehmen Themen auseinandergesetzt hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin mit meinen Bildern. Viel weiter. Nehmt das mit, wenn euch wieder mal irgendjemand die Wahrheit sagt, weil es ist gut gemeint, um dich weiterzubringen und nicht um dich zu blamieren. Gut, und dann kommen wir in diese Konflikte und dann gibt es so verschiedene Reaktionen, oder? Gerade wenn wir gewisse Dinge nicht aufgearbeitet haben, gewisse Dinge mit uns rumschleppen. Und ich habe euch ein paar Tiere mitgebracht, um so diese ganz ausgeprägten Konfliktreaktionen ein bisschen zu veranschaulichen. Kannst du darüber nachdenken, ob du dich da irgendwo selber findest oder deine Freunde? Gut. Also, wenn du dann in eine Konfliktsituation kommst, da gibt es den Hai, oder? Du gerätst mit ihm in einen Konflikt, Er fängt an, bedrohlich um dich herum zu schwimmen. Und plötzlich beißt er zu und er kann auch töten. Habt ihr das Bild? Der Hai. Dann haben wir die Schildkröte. Oder das sind die Personen, die sich dann zurückziehen, beleidigt, oder? So wie ich früher in unseren Beziehungskonflikten. Wie eine Schildkröte oder zurück in den Panzer. Na, mit dem will ich nichts zu tun haben, oder? Kannst auch am Panzer klopfen, kommt gar nichts mehr raus. Frisst alles in sich hinein, meidet das Gespräch. Schutzpanzer, schottendicht. Ich kann dir nicht sagen, wie oft wir schon solche Situationen hatten, auch in der Kirche mit Leuten. Da gab es Konflikte. Und weißt du was, mit einem Gespräch kann man so vieles aus der Welt schaffen. Und so schnell. Ist so. Aber die haben sich geweigert, mit uns überhaupt ein Gespräch zu führen. Und dann stehst du, zack, mit dem Rücken an der Wand. Keine Chance. Wenn man nicht drüber reden kann, keine Chance. Dann haben wir das Nilpferd. Oder es ist so das Harmoniebedürftige, oder? Bloß keine Wellen machen. Hauptsache, es stimmt für alle. Bloß keine Emotionen zu hoch kommen lassen. Und wenn es immer so bleibt, ist schon immer wahr, macht nichts. Hauptsache, alle haben Frieden. Aber bloß nicht streiten, Freunde. Alle haben ihre Berechtigung. Alle haben ihren Platz. Alle sind gut, so wie sie sind. Dann haben wir den Hasen, oder? So schnell wie der weg ist, kannst du gar nicht schauen. Zack, Konflikt. Wurde nie mehr gesehen. Flucht. Und zu guter Letzt haben wir das Chamäleon. Bloß nicht auffallen. Einfach anpassen an die stärkste Meinung. Ja, die wird schon stimmen. Keine eigene Meinung haben, oder? Schnell die Farbe ändern. Und nur nicht auffallen. Ist cool, oder? Diese Tiere, die haben einfach so vieles, was wir bei uns beobachten können. Bei unseren Freunden, in unseren Konflikten, in unseren Teams. Gut, und der Punkt ist, oder wir sagen ja oft, wir sind verletzt von anderen Menschen. Aber ich behaupte, natürlich, Menschen können uns wirklich tief verletzen, wenn sie uns Böses tun. Aber oft tun uns die Menschen gar nichts Böses, sondern, Achtung, wir fügen uns die Verletzungen selber zu. Weil oft ist nicht die Aussage, die von außen kommt, eigentlich das bös gemeinte, sondern meine Reaktion drauf. Oder wenn jemand zu mir sagt, Mailana, das T-Shirt, also das kann ich wirklich nicht mehr anziehen auf der Bühne. Man überlegt die ganze Zeit, was das heißt. Ja, erwischt. Das heißt conquer. Müsst nicht mehr drüber nachdenken. Okay, was mache ich dann mit dieser Information? Das ist mein Lieblings-T-Shirt. Das gefällt dir nicht. Was fällt dir eigentlich der eigentlich ein? Was hat die mir überhaupt zu sagen? Und zack, bin ich verletzt und baue eine Mauer zu der Person, die das gesagt hat. Aber vielleicht hat die Person ja recht und ihr habt wirklich alle darüber nachgedacht, was auf diesem T-Shirt steht. Und ich muss darüber nachdenken und sagen, ja gut, vielleicht stimmt. Es geht nur um ein T-Shirt. Ist eine technische Info. Hat nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun. Und so, meine Lieben, fügen wir uns oft Verletzungen selber zu, in der Art, wie wir reagieren. Was wir mit der Info machen. Was wir machen mit der Aussage des anderen. Indem wir es nämlich in unser Herz sinken lassen, es persönlich nehmen, beleidigte, manipulative Gefühle zulassen und das schadet nämlich dann unserem Herz und wir verletzen uns damit selber und nicht die Person uns. Habt ihr das Bild? Gut, also das klingt alles so herausfordernd, oder, diese Konflikte, und deshalb als letztes und drittes, es ist einfach wichtig, in Beziehungen Jesus als Fundament zu haben. Natürlich, ich habe auch eine meiner besten Freundinnen, die geht jetzt nicht so in die Kirche, sie glaubt schon, dass es Gott gibt. Und wir haben eine sehr gute Freundschaft, ich kann über Kirche, über Jesus, ich kann über alles reden. Aber ich habe auch Freunde, die mit mir diesen Weg gehen, mit diesem Jesus. Und das brauche ich, wenn ich meine ganz tiefen Glaubensfragen habe. Dann brauche ich jemanden, der sich auch mit dem beschäftigt, der sich mit dem auseinandersetzt, der vielleicht schon weiter ist als ich mit dem Thema. Und ich brauche in meiner Persönlichkeit diesen Jesus als Fundament. Weil wenn ich merke, in Konflikten, also mittlerweile, gerade jetzt in unserer Ehe, oder? Also es kommt auch immer ein bisschen auf die Rolle drauf an, die man hat in einem Konflikt, oder ist es in einem Team, ist es in der Ehe, ist es in einer Freundschaft. In der Ehe bin ich manchmal wirklich mittlerweile ein Hai, oder? Zack! Keine Schildkröte mehr. Die Schildkrötenzeiten sind vorbei. Entschuldigung. Ja. Aber jetzt muss ich schauen, dass ich als Hai nicht zubeiße. Wisst ihr, wie ich meine? Und wie kann ich das? Indem ich es mit Jesus anschaue. Weil Jesus kann mich verändern. In meiner Beziehung zu meinem geliebten Jesus kann ich mich weiterentwickeln. Jesus, es steht in der Bibel, Jesus gibt uns eine neue Identität. Eine neue, wir sind eine neue Schöpfung, wenn wir diesen Jesus in unser Leben einladen. Und er verändert uns ständig und er möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Und das widerspiegelt sich dann in unseren Freundschaften, dass wir plötzlich diese Tiere loswerden und merken, aha, wir können anfangen aufgrund, dass wir wissen, wer wir sind in diesem Jesus, dass Infos, die von außen an uns herankommen, nicht persönlich gemeint sind, sondern vielleicht technisch, anders anfangen, damit umzugehen. Weil meine Identität ist nicht in dem, was Menschen sagen. Aber ich nehme ernst, was gute Freunde zu mir sagen. Aber es ist nicht meine Identität. Meine Identität ist das, was Jesus über mich sagt. Und wenn ich das verstehe immer mehr, wenn ich das glaube, wenn ich das studiere in der Bibel und Jesus als meinen allerbesten Freund habe und er mir zeigt, was ein bester Freund ist, dann hilft er mir, ebenfalls ein besserer Freund zu werden. Jesus ist auch der, der unsere verletzten Herzen heilen kann. Wenn wir es uns selber zugefügt haben, wenn es uns andere zugefügt haben. Gut, und zu guter Letzt, nimm diesen Jesus einfach in deine Beziehungen, in dein Leben rein. Und gute Freundschaften entstehen nicht über Nacht. Sie brauchen Zeit. Beziehung muss wachsen und muss sich bewähren. Wie passiert das? Erstens durch Kontinuität. Man muss viel Zeit miteinander verbringen, einander kennenlernen. Zweitens durch Exklusivität und Loyalität. Also weißt du, es gibt Freunde und es gibt Kollegen. Nicht jeder kann dein bester Freund sein. Das ist exklusiv. Und da braucht es Loyalität. Weil da wirst du dein Herz öffnen, da wirst du persönliche Dinge erzählen und da musst du vertrauen können, dass es diese Person nicht einfach jedem in der Kirche weitererzählt. Drittens, es braucht Ehrlichkeit und guten Rat. Wir brauchen einander. Und es braucht Empathie, die Chemie muss stimmen. Man muss sich gut verstehen und nach einem Konflikt, einen Konflikt austragen können gemeinsam und danach geht man gemütlich was trinken, weil der Konflikt nicht die Beziehung zerstört, sondern wir lernen, uns konstruktiv damit auseinanderzusetzen. Und ich möchte enden mit einer Bibelstelle aus Psalm 133, Vers 1. Und da steht, wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder und, Entschuldigung, Schwestern einträchtig zusammenleben. Brüderinnen, die Brüder und die Brüderinnen. Wie wunderbar ist das, wenn wir gesunde Freundschaften haben, wo ein Konflikt nicht gleich alles auseinanderbringt, wo die Beziehung nicht gleich zerbricht. Und ich habe Synonyme gegoogelt für einträchtig, oder? Das ist jetzt nicht gerade so ein zeitgemäßes Wort, oder? Das heißt einträchtig. Das heißt gemeinsam, füreinander einstehend, gegenseitig, zusammen, beieinander, dicht, einmütig, einstimmig, was gibt es da noch, lückenlos, miteinander, organisch, solidarisch, unteilbar, vereint, zusammen, habe ich schon gesagt, übereinstimmend, Arm in Arm, Hand in Hand, in Verbundenheit mit, Seite an Seite. Wie wunderbar ist es? Und ihr Lieben, bitte lasst euch darauf ein, über euer Konfliktverhalten nachzudenken. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du merkst, boah, da reagiere ich sowas von unangemessen. Ich muss anschauen, wo kommt es her? Weil oft liegt es nicht an der anderen Person, sondern an mir. Weil ich irgendwas erlebt habe, weil es irgendwas bei mir auslöst. Aber es gibt Hoffnung, weil Jesus geht durch alle diese Dinge mit uns durch. Und er kann uns verändern, er kann uns heilen, er kann uns wiederherstellen. Also meine Lieben, lass uns aufstehen und lass uns gemeinsam einfach beten, dass wir einerseits wirklich weise wählen, wer unsere Freunde sind, wen wir an unsere Herzen heranlassen. Und andererseits, dass wir uns von Jesus verändern lassen zu diesen richtig guten Freunden, von denen es nicht allzu viele gibt auf dieser Welt. Aber mit uns schon einige mehr. Kannst mit deinen eigenen Worten beten, kannst die Augen schließen, kannst das zu Jesus, zu Gott sagen, was dich gerade beschäftigt. Und ich werde einfach für uns alle beten. Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du Jesus gesandt hast und dass er sagt, wir sind nicht seine Sklaven oder irgendwas, sondern wir sind seine Freunde, wenn wir an ihn glauben. Jesus, du bist unser allerbester Freund. Du bist der, der uns nie enttäuscht, der uns nie verlässt, der mit uns durch Höhen und durch Tiefen durchgeht. Jesus, hilf du uns durch deinen Heiligen Geist, wirklich unsere Freunde, die wir in unserem Herz lassen, weise zu wählen, weil sie Einfluss haben auf unser Leben. Und Jesus, als zweites bitte ich dich einfach für uns alle, dass du uns hilfst, dass wir einfach ja, dir nacheifern und auch solche guten Freunde werden, wie du einer bist, der treu ist, der zu seinem Freund hält und zu seinem Wort steht, der da ist in der Not, der mitweint und mitlacht, der mitträgt, der sich kümmert, der sorgt. Jesus, Freundschaft ist sowas Wunderbares, aber auch sowas Herausforderndes. Ich bitte dich, dass du jedem von uns hilfst, die Freunde gut zu wählen und selber ein besserer Freund zu sein. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.